Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen heute.
Hype-Schaden. Der große Boom der künstlichen Intelligenz lässt Projekte schnell scheitern. Datenreife. KI-Modelle sind nur so gut wie ihre Informationsbasis. Fernsicht. Wie US-amerikanische Firmen über den Digital Markets Act denken. Klare Verhältnisse. Warum Arbeitnehmerdatenschutz gut ist für Unternehmen. Und das digitale Logbuch. Goldrausch.
Wir sehen im Moment einfach wir nennen es den KI-Goldrausch. Alle sprechen von KI und es ist natürlich jetzt speziell in Deutschland, aber auch in Europa natürlich so ein bisschen das Gefühl, wir müssen alles tun, damit wir diesen Zug nicht wieder versäumen. In diesem Hype, den wir gerade erleben, passieren aber Denkfehler.
Das war Johannes Koch von Hewlett-Packard Enterprises über eine von vielen Ursachen, warum Projekte zur Einführung von KI-Tools in Unternehmen oder anderen Organisationen oftmals schiefgehen. Über das Scheitern und die Gründe dafür, über dieses Problem wird auf immer mehr Konferenzen gesprochen und die Zahl der Papers und der Studien dazu, die steigt kontinuierlich an. Da stellt sich also auch für uns die Frage, was eigentlich zu tun ist, damit ein allzu überschwänglicher KI-Hype die Einführung von KI-Systemen in Unternehmen und Verwaltungen nicht ausbremst, Peter Welchering.
Ja, in erster Linie dürfen wir einfach die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen, aber das machen wir offensichtlich gerade. Zumindest auf zahlreichen Konferenzen ist das immer wieder zu hören, nämlich, dass voller Euphorie zum Beispiel ein sogenanntes großes Sprachmodell beschafft wurde, weil die Unternehmensleitung auch mal was mit künstlicher Intelligenz machen will, mehr oder weniger also ein Modethema. Und dann stellt sich heraus, dass mit dem beschafften Modell die Geschäftsprozesse des Unternehmens gar nicht abgebildet werden konnten. Die Folge, es muss eben ein Feintuning her, also das sogenannte Inference. Das aber führt dann auch oft nicht zum gewünschten Ergebnis oder Erfolg, weil nämlich die Daten dafür nicht die richtigen Daten waren. Und da kann man dann eben sehen, KI-Einführungen drohen tatsächlich Opfer des KI-Hypes zu werden, weil voller Euphorie die Modellierung vernachlässigt wird. Die Datenanalyse, die wird häufig erst gar nicht vorgenommen. Und außerdem werden oft keine klaren Ziele für die Einführungsprojekte definiert, die sich eben von den Geschäftsprozessen ableiten. Ja, und so eine Entwicklung, die ist nun beileibe nicht neu. Wir haben das schon beim Thema Business Intelligence gesehen. Wir hatten bei den unternehmensweiten Geschäftsanwendungen in Echtzeit eine ähnliche Situation. Da haben allerdings dann damals Unternehmen wie IDS Share und SAP das in den Griff gekriegt. Und solche Initiativen, die brauchen wir auch jetzt wieder in Sachen künstlicher Intelligenz.
Ja, und obwohl das Problem eigentlich schon ziemlich alt ist und aus der Vergangenheit bekannte Problemstrukturen immer wieder auch bei aktuellen KI-Einführungen auftauchen, trotzdem ist die Debatte vielschichtig.
Ich habe sehr viele Kundengespräche, wo also große zum Beispiel Produktionsunternehmen in Deutschland mir stolz berichten, dass sie jetzt ein tolles KI-Projekt haben mit einem Hyperscaler. Wenn man dann aber genau hineinbohrt, nicht, dann wird das nicht genutzt im Unternehmen. Da hat man also so eine tolle Technologie eingesetzt, aber kein Kundenerlebnis gestaltet, weil die Mitarbeiter das überhaupt nicht nutzen.
Berichtet Johannes Koch von Hewlett-Packard Enterprises. Wenn die eingeführten KI-Tools dann allerdings nicht genutzt werden, aber für die KI-Anwendungen eigens ein virtuelles Netzwerk, ein sogenannter Hyperscaler, aufgebaut wurde, dann haben wir es oft mit Investitionen im Millionenbereich zu tun. Geht solch ein Projekt schief, dann ist die Not groß. Doch diese Not kann vermieden werden, meint KI-Experte Johannes Koch und gibt ein Beispiel.
Wir haben jetzt beim Auswärtigen Amt, glaube ich, ein sehr schönes Projekt. Die setzen also ihr Large Language Model dort ein. Das ist dort absolut das richtige Modell, weil es wichtig ist, dass man sozusagen die Quellen kennt. Ja? Weil man wichtig ist sozusagen, dass man da genau weiß, was von diesen ganzen Dokumenten, die analysiert werden und für die man ja die Zusammenfassungen braucht, dass man da sozusagen einen kuratierten Inhalt bekommt.
Gemäß dieser Zielvorgabe wurde das KI-Modell ausgewählt, auf die speziellen Bedürfnisse abgestimmt und realisiert. Nicht jedes Modell löst dabei jedes Problem. Das muss bei der Planung von KI-Projekten bedacht werden. So war auch die Euphorie groß mit KI-Werkzeugen, sogenannte digitale Zwillinge, also virtuelle Abbilder von Fabriken unter Bedingungen der Echtzeitsimulation einzuführen. Das ging oft schief. Die Informatikprofessorin Sanja Lazarova-Molnar von der Universität von Süddänemark hat das analysiert. Sie arbeitet zurzeit zu diesem Thema am Karlsruhe Institute of Technology und hat ihre Ergebnisse auf dem 38. Symposium für angewandte Informatik in Karlsruhe vorgestellt.
Wenn wir eine smarte Fabrik haben, von der wir Echtzeitdaten erhalten, dann verfügen wir auch tatsächlich über alle Elemente, die diesen datengesteuerten digitalen Zwilling ausmachen. Wir haben die Datenerfassung und wir haben die Datenvalidierung, die sehr wichtig ist, wenn sie tatsächlich Modelle aus Daten extrahieren. Und dann haben wir noch den Aufbau der Wissensbasis und die entsprechende Modellentwicklung und Modellvalidierung.
Bei der Arbeit mit digitalen Zwillingen, zum Beispiel für die Fabrikplanung und die Produktionsoptimierung, hat man daraus Konsequenzen gezogen. Sanja Lazarova-Molnar.
Wir können einen digitalen Zwilling haben, der vielleicht die Zuverlässigkeit eines Systems verbessern soll. Dann benötigen wir Daten zu Störungen und Ausfällen. Wir benötigen tatsächlich verschiedene Datenströme, um dieses Problem anzugehen. Aber wenn wir uns zum Beispiel für Energieeffizienz interessieren, dann benötigen wir dafür auch entsprechende, und das heißt andere Daten und andere Datenströme. Das ist ein ganz anderes Setup.
Um das richtige Setup dann auszuwählen und gestalten zu können, müssen Unternehmen den Reifegrad ihrer Daten genau analysieren. Das ist ein durchaus anspruchsvolles Projekt, meint Johannes Koch, aber unverzichtbar.
Wenn europäische Unternehmen verstehen, dass man in der Lage sein muss, seinen Reifegrad zu erhöhen, kann man genau nachweisen, je höher sozusagen der Datenreifegrad, umso höher ist ja die Produktivität. Wenn ich das schaffe, dann differenziere ich mich. Nehmen wir einen Automobilhersteller her, der in der Lage ist, seine gesamten Daten, also internen Daten, aber auch die Sensordaten der Autos, die Kontrolle darüber zu haben. Das kann kein Google, das kann kein Amazon, das können die Public Cloud Provider nicht, sondern das Unternehmen selber verfügt über die Daten und die können aus der digitalen Daten Mehrwerte schaffen.
Nun, diese Mehrwerte, die sind dann entscheidend für die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Hat Europa da überhaupt noch eine Chance oder sind wir in Sachen der Entwicklung großer Sprachmodelle, generativer KI-Anwendungen ja nicht den Entwicklungen in den USA und in China hoffnungslos unterlegen, Peter?
Also man kann das vergleichen mit der Supercomputerentwicklung. Auch da hatten und haben wir Riesenchancen. So ähnlich ist es auch hier in diesem KI-Bereich. Hier wie dort liegt es eben an der Entwicklung konkreter Anwendungen. Allerdings muss man da gleich auch an mehreren Schrauben drehen. Etwa die Quellenreferenzierung mit geprüfter Wissensbasis ist da so ein Bereich, der schon gut erkannt wurde. Eine generative KI-Anwendung darf eben nur auf geprüfte Wissensbestände zugreifen und muss diesen Zugriff dokumentieren, also Quellen referenzieren. Und darüber hinaus muss dann die KI-Anwendung eben auch in ihren Entscheidungen regelmäßig kontrolliert werden.
Schwieriger, Peter, wird es ja bei der Modellierungsmethode. Da hört man auf Konferenzen immer wieder, dass in Europa da gerade wahnsinnig viel falsch gemacht wird.
Ja, das hat damit zu tun, dass die Modellierung von vorliegenden großen Sprachmodellen ausgeht. Also mehr oder weniger, wenn man mal den Vergleich wagen will, top-down erfolgt. Dabei muss die Entwicklung des Modells von den Geschäftsprozessen und von den dort bearbeiteten Daten her erfolgen. Und da sprechen wir dann etwa über die Auflösung von Datensilos, über Austauschformate oder über zusätzliche Validierungsprozesse für genau diese Daten. Hier aber muss am Anfang der Modellbildung eben die Analyse der Prozesse und Daten im konkreten Unternehmen oder in der konkreten Verwaltung stehen.
Und wie steht es darum in Europa?
Also wenn man einer Studie folgt, die Johannes Koch und Kollegen gemacht haben, dann haben wir hier erheblichen Nachholbedarf. Die haben sich in Europa 1600 Unternehmen angeschaut und den sogenannten Datenreifegrad von diesen Unternehmen bestimmt. Da haben die also für ihre Analysen so eine Metrik von 1 bis 5 angelegt. 1 heißt, in diesem Unternehmen sind digitale Daten gar nicht systematisch verfügbar und erschlossen. Und 5 heißt, das Unternehmen hat die volle Verfügbarkeit seiner Daten. Und da hat sich für die 1600 analysierten Unternehmen in Europa tatsächlich so im Durchschnitt einen Datenreifegrad von 2,4 ergeben. Und das ist nun mal kein berauschender Wert.
Da würde ich sagen, Nachsitzen ist angesagt. Was muss passieren?
Ja, zunächst mal die Bestandsaufnahme der Geschäftsprozesse. Welche Daten werden wie und wo mit welchen Austauschformaten verarbeitet? Und dann die Bestandsaufnahme, wie denn die Geschäftsprozesse bisher modelliert sind. Und von dieser Modellierung aus muss dann die Modellierung für das KI-Modell erfolgen. Also Trainingsdaten, Validierungsdaten, Umweltmodell, das alles muss von der Geschäftsprozessmodellierung her gedacht und vorgenommen werden. Und da stellen die Experten fest, Hier brauchen wir tatsächlich einen Bewusstseinswandel. Das KI-Modell muss nämlich die Spitze des Dateneisbergs sein. Und der Dateneisberg, der bestimmt dann auch, wie das KI-Modell aussieht. An der Umsetzung dieser Leitidee, da wird gerade massiv gearbeitet, aber da ist eben noch sehr viel zu tun, wenn wir tatsächlich in Europa in Sachen KI-Einführung und KI-Anwendung die internationale Wettbewerbsfähigkeit hinkriegen wollen.
Über KI-Projekte und warum sie scheitern können, darüber sprach ich mit meinem Kollegen Peter Welchering. Vielen Dank.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Er ist ja schon seit anderthalb Jahren in Kraft, doch erst in dieser Woche entfaltet der Digital Markets Act der Europäischen Union so richtig seine volle Wucht. Denn bis zum 6. März, also bis Donnerstag, hatten die größten Internetkonzerne, die laut diesem Gesetz als sogenannte Torwächter des Internets identifiziert wurden, Zeit, den neuen Anforderungen des Gesetzes nachzukommen. Das zentrale Anliegen lautet, die Marktmacht dieser Torwächter soll in Zaum gehalten werden. Mein Kollege Nils Dams hat sich im Silicon Valley umgehört, was US-amerikanische Unternehmen vom Digital Markets Act überhaupt halten.
Heute ist ein besonderer Tag für Gérard de Graaf.
Thursday is a big day after like 5 years of work.
Bevor er die Leitung der EU-Vertretung in San Francisco übernommen hat, war er verantwortlich für den Entwurf des Digital Markets Act. Insgesamt 5 Jahre Arbeit zum Vorteil der User in der EU, sagt er.
For the benefit of users in the European Union.
Post Street Nummer 1, 23. Stock. Hier ist das EU-Büro in San Francisco. Es gibt Häppchen, EU-Baseballkappen und Aufbruchsstimmung.
Is a good feeling.
Der Digital Markets Act oder kurz DMA soll die Macht der großen Digitalanbieter aufbrechen.
More companies are competing.
Mehr Firmen stehen im Wettbewerb. Sie wollen, dass User bei ihnen kaufen und das drückt normalerweise die Preise. Die neuen Regeln gelten zunächst für 22 Plattformen von großen Tech-Konzernen, sogenannten Gatekeeper. Dazu gehören Netzwerke wie TikTok, Instagram oder LinkedIn, Dienste wie Google Maps, der Apple App Store oder auch Messenger wie WhatsApp. 2 konkrete Beispiele.
Messenger.
WhatsApp muss sich anderen Messengern öffnen. Theoretisch könnte ich dann eine Nachricht von meiner Signal-App losschicken, die dann bei WhatsApp ankommt. Allerdings wollen sich Dienste wie Signal oder Threema gar nicht mit WhatsApp verbinden. Sie haben Datenschutzbedenken.
App Stores.
Wer ein iPhone hat, kann ab jetzt neben dem Apple-eigenen auch weitere App Stores installieren. Die ersten Alternativstores sollen mit dem DMA-Start nach und nach verfügbar werden. App-Entwickler sollen so hohe Gebühren von Apple umgehen und Apps günstiger anbieten können.
I think it will be really game-changing if it's enforced.
Das Gesetz sei ein Game-Changer, sagt die Vertreterin einer kleinen US-App-Firma in San Francisco. Aber nur, wenn die Regeln so durchgesetzt werden, dass sie auch so funktionieren wie gedacht.
And is enabled the way it's envisioned.
Denn es gibt Zweifel daran, ob sich die großen Gatekeeper auch an die DMA-Regeln halten. Luther Lower ist vom Silicon Valley Gründerzentrum Y Combinator. Er vertritt die Interessen von Startups, die den großen Konzernen Konkurrenz machen sollen. Aber
it appears that the gatekeepers.
Es sieht so aus, als würden sich die großen Digitalfirmen vom ersten Tag an nicht an die Vorschriften halten. Der DMA habe zwar Potenzial, kleineren Firmen mehr Wettbewerb zu verschaffen, aber so sei das noch kein großer Wurf. Denn Apple mache es neuen Wettbewerbern trotz des neuen Gesetzes so schwer wie möglich. Ein Beispiel: Entwickler, die ihre Apps in Nicht-Apple-Stores anbieten wollen, müssen eine neue Gebühr bezahlen. Ab 1 Million Downloads kassiert Apple für jede erste Installation 50 Euro Cent im Jahr. Der Musikstreaming-Dienst Spotify und auch Epic, die Firma, die das Computerspiel Fortnite verkauft, kritisieren Apple für die Umsetzung der DMA-Regeln. Der iPhone-Hersteller habe die EU-Vorgaben nicht erfüllt. Die EU-Kommission will das jetzt überprüfen. Sollten Verstöße festgestellt werden, drohen den großen Konzernen Strafen in Milliardenhöhe. Den großen Firmen geht es um was, sagt EU-Vertreter de Graaf. Die wehren sich, um ihre Interessen zu schützen. Aber ich bin nicht pessimistisch beim DMA.
Nils Dams berichtete über den Digital Markets Act und wie man im Silicon Valley darüber spricht. Im Zusammenhang mit den ganzen Apps und Angeboten der großen Internetplayer wird es ja immer wieder mal berichtet. Die zunehmende Digitalisierung unserer Lebenswelt löst bei der einen oder dem anderen Zeitgenossen wahrscheinlich berechtigte Zweifel aus, ob der Schutz der persönlichen Daten in vollem Umfang sichergestellt ist. Und je mehr Internetportale, KI-Systeme oder Kollaborationssoftware auch in Unternehmen Einzug hält, desto größer werden auch die Bedenken der Arbeitnehmerinnen und der Arbeitnehmer, ob der Datenschutz in der Firma überhaupt gewahrt ist. Dieser Frage ist auch ein Team des Bayerischen Forschungsinstitutes für digitale Transformation nachgegangen, vor allem weil der ungebrochene Trend zu Homeoffice massiven Einfluss auf diese Diskussion über den Arbeitnehmerdatenschutz hat. Minna Tepkin vom BIT habe ich gefragt, welche Herausforderungen damit verbunden sind.
Das ist genau das, was wir in unserem Impulspapier zum Thema Beschäftigtendatenschutz uns angeschaut haben, nämlich gibt es 5 große Herausforderungen, die Arbeitnehmer selber sehen am digitalen Arbeitsplatz und die sie im Endeffekt auch daran hindern, wirklich gerne ihre Daten zu teilen. Ein großer Punkt ist die Generierung von personenbezogenen Daten. Und da geht es insbesondere darum, dass Daten in sehr großem Umfang gesammelt werden über Beschäftigte. Und das überschreitet teilweise manchmal die Grenze zu unserem privaten Leben. Und das ist damit verbunden, dass wir auch als Arbeitnehmer nicht immer explizit konkret einwilligen, dass unsere Daten irgendwie geteilt werden, weil wir nicht immer diese Freiheit haben zu sagen, okay, das und das möchte ich jetzt teilen. Ein großer Punkt ist die Analyse von Mitarbeiterdaten. Und hier geht es darum, dass Arbeitnehmer besonders besorgt darüber sind, dass wenn viele Daten gesammelt werden können, dass sie auch viele Daten ausgewertet werden können. Datenpunkte können verknüpft werden, so dass Arbeitnehmer sehr transparent werden können. Und das ist eine riesige Herausforderung am digitalen Arbeitsplatz. 2 weitere Herausforderungen sind die Speicherung und der Zugriff auf Arbeitnehmerdaten. Nämlich, wenn viele Daten gesammelt werden und analysiert werden, heißt das auch, dass die Daten irgendwo gespeichert werden müssen und dass irgendjemand auch Zugriff darauf erhält. Und unsere Interviews mit Arbeitnehmern haben gezeigt, dass da besonders die Herausforderung gesehen wird, wo Daten gespeichert werden, wie lange Daten gespeichert werden und wer jetzt konkret darauf Zugriff hat, weil das für den Arbeitnehmer nicht wirklich transparent ist. Die letzte große Herausforderung ist das Thema Governance von Arbeitnehmerdaten. Die Arbeitnehmer sehen, dass internationale und nationale Regulierung nicht immer wirklich transparent ist für den Arbeitnehmer, dass man nicht wirklich verstehen kann, was jetzt überhaupt gemacht werden darf und was die Rechte von Arbeitnehmern sind und wie diese wirklich in Unternehmen auch umgesetzt werden. Und das sind so die 5 großen Herausforderungen, die Arbeitnehmerdaten am Arbeitsplatz haben.
Zurzeit, Frau Tepkin, wird ja das Thema künstliche Intelligenz, KI, rauf und runter diskutiert. Ist das in Bezug auf Arbeitnehmerdaten auch relevant?
Ja, das Thema KI ist ein großes Thema am Arbeitsplatz, weil durch die zunehmende Nutzung von KI-Systemen auch Entscheidungen getroffen werden können, ohne dass Menschen eine direkte Einflussnahme haben. Das heißt, dass hier Entscheidungen relativ intransparent werden, dass wir nicht immer genau sehen können, welche Daten werden jetzt generiert, welche Daten werden genutzt, wie werden die genutzt. Und hier ist eine große Herausforderung, dass man nicht immer eine gewisse Haftung hat, was diese KI jetzt im Endeffekt tut und dass diese Transparenz über die KI nicht immer da ist.
Und wie reagiert die Politik darauf? Welche Diskussionen gibt es?
Das Thema Arbeitnehmerdatenschutz beschäftigt die Politik jetzt schon seit sehr vielen Jahren. Und es gibt sehr viele Regelungen rund um Datenschutz auf nationaler, internationaler Ebene, aber die sind sehr fragmentiert. Beispielsweise im Rahmen der Datenstrategie 2023 wird anerkannt, dass der Beschäftigtendatenschutz überarbeitet werden soll und dass da irgendwas passieren muss. Aber auf der anderen Seite ist ein eigenständiges Beschäftigtendatenschutzgesetz schon längst überfällig.
Was ist denn Ihre grundsätzliche Haltung zum Thema moderner Arbeitnehmerdatenschutz?
Die grundsätzliche Haltung ist, wenn tatsächlich das Ziel sein soll, dass Daten effektiv genutzt werden, dass man die zukunftsweisend nutzt, wie das in der Datenstrategie der Bundesregierung hervorgehoben wird, dann muss mehr Vertrauen geschaffen werden für die Arbeitnehmer, damit eben die Arbeitnehmer ihre Daten preisgeben wollen.
Und wie kann man dieses Vertrauen schaffen? Sie haben ja 5 Punkte dazu formuliert.
Ein konkreter Punkt ist der Punkt Datenerfassung. Daten werden übermäßig im Moment gesammelt, weil einfach nicht klar ist, welche Daten relevant sind, welche Daten notwendig sind und wann diese Prinzipien der Datenminimierung und der Zweckbindung wirklich greifen. Eine Empfehlung ist, dass man hier klare Richtlinien erstellt, dass man hier Leitfäden an die Hand gibt, dass man spezifische Anwendungsfälle generiert, dafür, dass es wirklich einfacher greifbar ist. Dann ein Punkt KI-Systeme. Und zwar werden die immer relevanter und wichtiger am Arbeitsplatz. Und hier muss ein klarer gesetzlicher Rahmen gesetzt werden, wer beispielsweise bei Fehlern von KI-Systemen oder wer beim Missbrauch von KI-Systemen haftbar ist. Und hier ist es besonders wichtig, dadurch, dass KI-Systeme sich ständig weiterentwickeln, dass man auch den gesetzlichen Rahmen parallel dazu ständig weiterentwickelt. Dann Datenspeicherung und Datenzugriff. Insbesondere, wenn wir über nationale Grenzen hinweggehen und Beschäftigtendaten über Landesgrenzen hinweg hinausgehen, brauchen wir klare Richtlinien und Abkommen, wie man damit umgehen soll. Auch das Thema Zugriffskontrolle ist ein großes Thema, beispielsweise wenn Beschäftigtendaten an externe Dienstleister weitergegeben werden, weiß man nicht immer genau, okay, wie gehen die mit diesen Arbeitnehmerdaten um. Das heißt, auch hier braucht man klare Regeln und auch Vertragsbedingungen für externe Dienstleister, wie mit Arbeitnehmerdaten umgegangen werden kann. Dann unser letzter Punkt ist das Thema Transparenz. Und hier ist das Problem für Beschäftigte, dass die Einschätzung von Privatsphäre am Arbeitsplatz sehr komplex ist, wenn man nicht den ganzen juristischen Hintergrund hat. Und da ist unsere Empfehlung, dass klare Anleitungen, verständliche Beispiele in einfacher Sprache rausgegeben werden, dass quasi jeder verstehen kann, was jetzt aktuell die Rechte vom Arbeitnehmer sind und was passieren darf und was nicht passieren darf am Arbeitsplatz.
Das war Mena Tepkin vom Bayerischen Forschungsinstitut für digitale Transformation, kurz BIT, über modernen Arbeitnehmerdatenschutz.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 3895.
Pass auf, dass du nichts Falsches sagst, Knacki.
Woher weißt du, dass ich es bin, Dicker?
Meine KI hat das gesagt, weil immer du es bist, wenn du anrufst.
Na, das ist doch keine KI, du kennst mich eben.
Doch, ist es. Hast du nicht die Verzögerung gemerkt zwischen Wählen und Klingeln?
Hey, ja. Da hattest du Analogzeiten doch immer so geknackert vorm Klingeln.
Genau. In dieser Zeit erkennt KI künftig, ob du ein Hater bist.
Wie denn?
An deiner Atem- und Herzfrequenz, an deiner Stimmung, ob du zu Hause bist, ob du stehst oder liegst.
Okay, okay. Standort glaube ich dir ja noch. Aber meine Stimmung, ob ich im Stehen, Sitzen oder Liegen telefoniere, doch nicht.
Doch. Jeder Millimeter, den du deinen Allerwertesten hebst oder senkst, sendet auch barometrische Daten. Und wenn du diese Uhr hast, dann...
Ja, die Uhr habe ich um.
Deine Uhr ergänzt biometrisches Datengold.
Und mein Hintern als barometrisches? Die Uhr fliegt in die Schublade, oder noch besser. Ich habe noch ein paar Ballons. Da kommt sie rein. Die blase ich auf, bis sie platzen. Dann ist Schicht im Datenparadies. Das sind meine Daten.
Deine Daten? Du willst deine Daten zurück? Haha, weg ist weg.
Nix da mit Haha. Ich mache die Sensorik so kirre, dass ihr keine KI mehr glaubt.
Und dein Hintern? Deinen Standort?
Erlege ich mit einem GPS-Jammer. Und das Handy lege ich auf einen rotierenden Plattenteller.
Warum eigentlich? Was hast du wieder vor?
Mein Freund Bruno meint, eine KI fürs perfekte Verbrechen ist Gold wert. Dafür kriegst du Millionen, wenn nicht gar Milliarden. Und jetzt scanne ich gerade alle Gerichtsurteile und alle Kriminalromane mit allen Fehlern aller Gangster, warum sie erwischt wurden und...
Knacki, keine krummen Sachen.
Ich doch nicht. Aber bei diesem KI-Hype und wer machte damals schon beim großen Goldrausch die meiste Kohle?
Keine Ahnung, Verkäufer von Hacken und Schaufeln?
Siehste, ich programmiere nur das Werkzeug mit Echtzeitsimulation in digitalen Zwillingen.
Ohne Zielvorgabe der User, das klappt doch nie.
Was glaubst du, wer sich noch über meine Super-KI freut? Die Polizei.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Die Europäische Union stärkt die Abwehr gegen Hackerangriffe. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Unterhändler der EU-Mitgliedstaaten und des Europaparlaments haben sich auf das sogenannte Cyber-Solidaritätsgesetz geeinigt. Es sieht unter anderem eine europaweite Alarmkette und eine engere Zusammenarbeit der nationalen Cybersicherheitsbehörden vor. Diese sollen Informationen über Hackerangriffe schneller untereinander austauschen. Außerdem ist ein präventiver Notfallmechanismus vorgesehen. Damit sollen Einrichtungen in hochkritischen Sektoren wie Gesundheit, Verkehr und Energie auf mögliche Schwachstellen hin getestet werden.
KI-Bildgeneratoren halten ihre eigenen Richtlinien gegen Wahlmanipulation nicht ein.
Das Center for Countering Digital Hate in den USA hat Sicherheitsmechanismen der Bildgeneratoren Midjourney, ChatGPT Plus von OpenAI, Dream Studio von Stability AI und Microsofts Image Creator getestet. Eigentlich verfügen diese Angebote über eingebaute Regeln, um Missbrauch und Missinformationen zu verhindern, die Wahlen beeinflussen könnten. Doch bei 160 Tests generierten die KIs auf entsprechende Prompts hin immer noch zu rund 40% Bilder, die nicht den Richtlinien der Anbieter entsprechen. Zu den Bildmotiven gehörten ein im Krankenhaus liegender Joe Biden, ein trauriger Donald Trump im Gefängnis sowie Wahlhelfer, die Wahlurnen zerstören.
Starlink hat erfolgreich eine Datenverbindung mit einem handelsüblichen Smartphone hergestellt.
Das bedeutet, dass ein Satellit aus dem Weltraum direkt mit einem Handy auf der Erde kommuniziert hat. Das hat der Chef des Raumfahrtunternehmens SpaceX, Elon Musk, auf dem Kurznachrichtendienst X mitgeteilt. An dem Smartphone wurden dafür keine technischen Veränderungen vorgenommen. Bei dem Test wurde eine Datenrate von maximal 17 Megabit pro Sekunde erreicht. Das liegt zwar weit unter der Geschwindigkeit einer LTE-Verbindung, reicht aber fürs Telefonieren und Versenden von Textnachrichten aus.
Die EU-Kommission hat eine Milliardenstrafe gegen Apple verhängt.
1,8 Milliarden Euro muss der iPhone-Hersteller zahlen. Denn nach Ansicht der EU-Kommission hat das US-Unternehmen gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen. Apple soll seine marktbeherrschende Stellung beim Vertrieb von Musik-Streaming-Apps an iPhone- und iPad-Nutzer über seinen App-Store missbraucht haben. Der Strafe waren langwierige Ermittlungen vorausgegangen. Sie wurden durch eine Beschwerde des schwedischen Musik-Streaming-Dienstes Spotify angestoßen.
Google passt wegen künstlicher Intelligenz seinen Ranking-Algorithmus an.
Ziel ist es, der starken Zunahme von generativem KI-Spam in den Ergebnissen der Suchmaschine entgegenzuwirken. Dafür werden laut Google Webseiten, die entsprechende Verhaltensweisen erkennen lassen, in den Suchergebnissen herabgestuft. Im Fokus stehen drei spezifische Kategorien. Erstens Webseiten, die massenhaft minderwertige Inhalte verbreiten. Zweitens Webseiten mit gutem Ruf, die missbraucht werden, um fragwürdige Inhalte zu platzieren. Und drittens abgelaufene Domains, die nur noch mit KI-Inhalten gefüllt und dann in den Suchergebnissen bevorzugt werden.
Sternzeit, 9. März. Ostfrieslands Astronomendynastie. Vor 460 Jahren kam in Esens in Ostfriesland David Fabricius zur Welt. Der Theologe war einer der bedeutendsten Astronomen seiner Zeit, ist aber heute fast vergessen. Er bemerkte, dass ein Stern im Walfisch mal auffallend hell leuchtet und mal für einige Monate unsichtbar ist. Er nannte ihn Mira, den wunderbaren Stern. David Fabricius, im Hauptberuf Pastor in Ostel, war bestens vernetzt und stand in regem Austausch mit dem dänischen Astronomen Tycho Brahe, den er in Wandsbek und Prag besuchte. Sein Sohn Johann erfuhr beim Studium in Leiden von der Erfindung des Teleskops. Mit einem Exemplar reiste er zum Vater nach Ostfriesland, wo beide die Flecken auf der Sonne bemerkten. Sie waren nicht die Ersten, die dieses Phänomen gesehen haben, aber Johann veröffentlichte als Erster eine kleine Abhandlung über diese Entdeckung. Katholische Konkurrenten wie Galileo Galilei ignorierten das Buch des Protestanten, während Johannes Kepler voll des Lobes war. Der Sohn Johann Fabricius starb völlig unerwartet im Alter von 30 Jahren. 4 Monate später, im Mai 1617, wurde David Fabricius von einem Bauern erschlagen, den er von der Kanzel herab des Viehdiebstahls bezichtigt haben soll. Das Pfarrhaus wurde geräumt, ein Großteil des Nachlasses der Astronomenfamilie ging verloren. Mira, der wunderbare Fabricius-Stern, ist derzeit leider zu schwach, um ihn mit bloßem Auge am Himmel zu sehen. Und wenn der Stern im Mai und Juni wieder wunderbar hell ist, steht er unbeobachtbar am Tageshimmel.
Danke, dass Sie Computer und Kommunikation gehört haben. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.